Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Thebes Podcast. Mein Name ist Julian Odi und heute wollen wir über den Produktionsstandort Deutschland sprechen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Tahir. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute über das Thema Standort Deutschland sprechen. Ist das ein Nachteil? Das würde ich gerne heute mit dir in der Tiefe besprechen. Starten wir direkt rein. Von meiner Seite her bist du ja jetzt gerade neu als Geschäftsführer bei der Firma Virusfenster und ich habe mal so ein bisschen geresearched natürlich und gesehen, bei euch steht natürlich höchste Qualität, Made in Germany, ganz oben. Und da würde mich mal interessieren, was genau versteht ihr darunter? Das Übliche, also Qualität und Zuverlässigkeit, oder ist da noch mehr für euch drin?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Freut mich, dass ich Teil des Podcasts sein darf. Jetzt dann auf deine Frage zurückzukommen. Grundsätzlich ist es tatsächlich so bei uns in der Branche, dass die Zuverlässigkeit ganz oben steht, dass wir eben einfach einen Anspruch haben an Qualität, Service und Gesamtleistung. Es geht also nicht immer nur um das reine Produkt. Unser Motto ist XXL. Das hat aber jetzt nicht wirklich was mit Konfektionsgröße zu tun, sondern da geht es eher tatsächlich um das Gesamtspektrum, was wir abbilden wollen. Und geht es natürlich zum einen um das Produkt, aber eben auch um das Leistungsspektrum rund um das Produkt, Service, Dienstleistung und andere Dinge, die da eine große Rolle spielen.
Ich meine, das Prädikat Made in Germany ist ja überall immer noch in jeder Munde und steht ja auch für etwas. Also zumindest ich aus meiner Warte sehe das hier in China ja immer relativ häufig, dass immer noch hoch geschätzt wird. Aber glaubst du, dass es für alle Kunden immer noch so wichtig ist, wie das vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war?
Ja, also das denke ich schon. Ich glaube auch nicht, dass man das eins zu eins wirklich vergleichen kann. Aber ich sehe das Thema eher heutzutage aus einer etwas anderen Sichtweise. Wenn wir zum Beispiel den Punkt Nachhaltigkeit nehmen oder auch teilweise regionale Nähe. Also es geht letztendlich ja auch darum, dass die Leute Wert drauf legen, dass es Produkte sind, die in Deutschland produziert werden, die aus Deutschland kommen, die vielleicht sogar aus der Nähe kommen. Und da spielt eben auch das Thema Nachhaltigkeit aus meiner Sicht eine große Rolle, was auch gerechtfertigterweise immer mehr an Wichtigkeit erhält.
Ja, ich meine, ihr steht ja auch für das Thema Nachhaltigkeit und ihr habt ja bei euch jetzt speziell moderne Anlagen installiert und regenerative Energie. Das ist ja in der Glasverarbeitung definitiv ein wichtiges Thema und spart euch bestimmt einiges ein. Und ich denke, das könnte in Zukunft natürlich auch so ein Prädikat sein, dass nicht nur Qualität, Zuverlässigkeit, sondern Nachhaltigkeit, vielleicht ja auch die fairen Arbeitsbedingungen und noch andere Themen in dieses Prädikat Made in Germany reinfließen. Oder wie würdest du sagen?
Ja, absolut. Also das sehen wir genauso. Deswegen investieren wir auch weiter in diese Dinge und haben auch in den letzten Jahren darin investiert und glaube schon, dass das in der Mehrheit die Menschen interessiert. Also zum einen natürlich auch für das eigene gute Gewissen, wenn man das so möchte, aber eben auch, dass man weiß, man hat jetzt auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen was im Punkt Nachhaltigkeit, Thema Umweltschutz, CO2-Emissionen, auch was dazu beigetragen im Sinne des eigenen Kaufverhaltens. Das trifft ja nicht nur auf unsere Produkte zu, sondern eigentlich auf alles das, was man konsumiert oder kauft. Aber dann natürlich auch eben auf dem Bereich Fenster und Haustüren jetzt speziell auf uns gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich finde das Thema sowieso wichtig und auch immer super, wenn Made in Germany draufsteht. Es wird zwar hier und da ein bisschen verwässert, weil es kommt ja immer drauf an, wo hast du jetzt die Wertschöpfung gemacht und wie viel. Und dann kannst du immer noch draufschreiben Made in Germany oder Made in Italy, obwohl zwei Drittel woanders gemacht wurden. Und dann kann man das ja so ein bisschen umgehen. Aber so ein Unternehmen wie ihr, die komplett in Deutschland fertigen mit euren 280 Mann, da ziehe ich einfach nur den Hut vor, dass man dann immer noch konkurrenzfähig sein kann. Ist ja auch ganz wichtig. Ich meine, jeder ist bereit oder ich bin bereit, immer ein bisschen extra zu bezahlen. Nicht jeder kann das aber. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man nicht zu weit über dem Marktpreis ist von Mitbewerbern aus vielleicht anderen Ländern. So sehe ich das halt immer.
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also ich sag mal, in diesem Bereich befinden wir uns immer wieder tagtäglich. Das ist eigentlich unser tägliches Geschäft, dass wir mit dem, wie wir es machen, wie wir es anbieten, aber trotzdem versuchen müssen, nicht zu weit weg zu sein von einem, ich nenne es immer, marktgerechten Preis. Du hast es vollkommen richtig gerade gesagt. Also in der Regel, das trifft auf mich persönlich auch so zu, ist man bereit für gewisse Dinge, natürlich ein Stück weit mehr zu bezahlen, aber es darf natürlich auch irgendwo eine gewisse Grenze oder einen Betrag oder wie auch immer nachher nicht überschreiten, so dass man dieses Delta nicht verlässt. Und in diesem Kreis müssen wir uns bewegen, dass wir eben sagen, okay, der Kunde ist bereit für diese Gesamtmehrleistung unter Berücksichtigung Made in Germany und Nachhaltigkeitsthemen und andere Dinge, die da eben reinfallen, auch dann zu bezahlen.
Also bewertet ihr euch dann immer wieder neu oder wie macht ihr das? Also schaut ihr euch dann immer an, was machen die anderen oder wie führt ihr das durch?
Ja, das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, den wir auch regelmäßig durchführen müssen, der dann eher vertriebsseitig oder vertriebslastend ist, um einfach auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist ja nicht so, dass wir nur, weil wir diese Dinge so tun, wie wir sie tun, automatisch dafür eine Garantie haben, dass wir verkaufen. Unser Markt ist so breit, so groß. Wir haben also eine ganz genaue Zahl kann ich tatsächlich nicht nennen, aber schätzungsweise sind wir über 3.800 fensterherstellende Betriebe in Deutschland. Also das heißt, es gibt jetzt auch nicht die Marke an Fensterhersteller, die jeder kennt, sondern man muss sich immer wieder aufs Neue beweisen. Und da gehört eben einfach auch immer stetige Analysen dazu, um zu gucken, sind wir noch in der Range, passen wir noch rein? Und das betrifft ja sowohl die Produkte als eben aber auch logischerweise die Preisstrategie.
Und macht ihr dann hauptsächlich jetzt mit Made in Germany oder macht ihr euer Business dann eher im Dachmarkt oder seid ihr auch international aufgestellt oder wollt ihr dorthin euch weiterentwickeln? Wie ist denn da eure Strategie?
Also im Moment ist die Strategie ganz klar fokussiert auf den nationalen deutschen Markt. Man muss dazu sagen, nur dass man das vielleicht mal so ein bisschen greifbar macht. Wir sind jetzt, ich sage mal, roundabout bei 67 Millionen Jahresumsatz. Das ist gar nicht so wenig. Aber in der Summe haben wir ungefähr einen Marktanteil von 1,2%.
Von Deutschland?
Von Deutschland, ja. Oder auf Deutschland bezogen. Ja, okay. Und das ist ja sehr wenig, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite sagen wir haben noch irgendwie 99% Potenzial. Also das heißt, der Markt ist noch riesig. Das heißt, wir haben genug Möglichkeiten, hier noch abzuschöpfen. Das ist auch primär das erste Ziel. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass wir uns auch immer Gedanken machen, zu gucken, wo sind noch vielleicht interessante Märkte, wobei man da auch differenzieren muss, weil die Ansprüche ja auch wieder je Land unterschiedlich sind. Wir haben hier in Deutschland sehr hohe Ansprüche. Das kennt man ja auch aus anderen Bereichen bei uns. Und insofern muss man dann auch gucken, ob man damit dann woanders Fuß fassen kann. Aber primär konzentrieren wir uns, wie gesagt, erstmal auf den nationalen Markt. Da haben wir noch genug Möglichkeiten. Und da wollen wir auch in den nächsten Jahren weiter wachsen. Da haben wir ganz klare Ziele, die wir verfolgen. Und das hat erstmal Fokus für uns.
Okay. Das Thema Dach, also wirklich nur Deutschland der Markt für dich ist oder für euch ist und ob ihr auch im Dach auch unterwegs seid, weil die Österreicher und Schweizer sind ja ähnlich der Deutschen.
Ja, grundsätzlich erstmal, um die Frage zu beantworten, ja, wir sind tatsächlich nur deutschlandweit unterwegs und das ist auch im Moment das, was wir forcieren. Österreich und Schweiz ist von der Marktsituation, muss man differenzieren, unterschiedlich, aber im Moment nicht akut interessant. Und auch sehr stark holzlastig. Das ist ein Produkt, was wir aktuell noch nicht im Programm haben, muss man auch dazu sagen. Wir produzieren Kunststoff- und Aluminiumfenster und Haustüren. Holz wäre quasi tatsächlich irgendwann vielleicht mal perspektivisch eine Idee, um einfach das Produktportfolio tatsächlich voll umfassend zu gestalten und dann als Vollsortiment auch auftreten zu können.
Ja, ich habe auch zu Hause teils Kunststoff, teils Holz. Hat beides seinen Vor- und Nachteil, würde ich sagen. Und ist natürlich dann interessant, dass diese in der Schweiz und Österreich wahrscheinlich doch eher Holz benutzen. Das könnte ich mir gut vorstellen, wenn man dort vorbeifährt.
Ja.
Interessant ist für mich auch nochmal zu wissen, ihr habt ja bestimmt auch eine digitale Transformation gemacht, um eure Prozesse insgesamt auch effizienter und zeitgemäß zu gestalten. Was habt ihr da gemacht, getan, damit das so ist, wie es jetzt ist?
Mehrere Dinge. Also grundsätzlich befinden wir uns tatsächlich noch voll in dem Prozess der digitalen Transformation. Unsere Branche ist da etwas behäbiger, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Aber ich glaube, das gilt allgemein auch für den Bereich Bau. Grundsätzlich ist es aber so, dass im Ursprung, muss man dazu sagen, von dem ehemaligen geschäftsführenden Gesellschafter Herrn Ruhrhoff sehr frühzeitig eine gute, richtige und wegweisende Entscheidung getroffen wurde, eine eigene Software zu programmieren. Und das verschafft uns tatsächlich den Vorteil, dass wir heute mit dieser Entwicklungsphase, die sich ja über Jahre hingezogen hat, die ja natürlich auch weiter Veränderungen zukünftig schaffen wird. Aber das versetzt uns einfach in die Lage, speziell auf die Bedürfnisse, die wir haben, konkret. Das betrifft sowohl die Ansteuerung in der Produktion, aber eben auch, ich sage jetzt mal, die normalen Prozessabläufe, die ein ERP-System leisten muss, bis hin zu kundenorientierten Varianten abbilden können. Und damit einfach auch kurzfristig schnell und flexibel reagieren können auf Gegebenheiten oder Veränderungen oder Wünsche. Und ich glaube, dass das mit einer der größten Punkte ist, warum wir heute auch so erfolgreich in den Abläufen und in den Prozessen sind, vor allen Dingen.
Laufen Ihre Prozesse reibungsfrei? Mit der MES-Lösung ProLise hat die TEBIS ein mächtiges Tool, wenn es um das Thema Prozessplanung und Steuerung geht. Fragen wir mal den TEBIS ProLise-Experten Alexander Bodemann, was wir uns darunter vorstellen können.
Ja, für die Kunden aus unserer Branche ist es sehr wichtig, auch die Projekte außerhalb der Serienproduktion digital beplanen und steuern zu können. Dafür sind dann die übergreifend eingesetzten ERP-Systeme meist viel zu unflexibel, sodass unsere Lösung zum Tragen kommt. Für Produktionsplaner ist zum Beispiel die Planung im Kopf, wie sie noch vor wenigen Jahrzehnten gang und gäbe war, heute meist unmöglich. Viel zu umfangreich sind die Projekte, zu viele Details sind zu berücksichtigen und vor allem stets aktuell zu halten. In Werkzeug- und Formbauunternehmen aller Größen sind daher Softwaresysteme zur Prozessplanung und Steuerung inzwischen unverzichtbar. Der schnelle Überblick über die Zeitschiene ermöglicht gegenüber dem Kunden valide Aussagen über den Stand eines Projektes und bei Bedarf ermöglichen die hohe Transparenz und die intelligenten Algorithmen von ProLise auch eine schnelle und vor allen Dingen automatische Umplanung, etwa wenn sich Prioritäten in den Projekten verändern. Unsere Kunden berichten regelmäßig, dass sie zur Situation, wie sie vor ProLise war, auf keinen Fall zurück möchten. Das System liefert schnell Daten, die benötigt werden und ermöglicht eine schnelle und flexible Reaktion auf kurzfristige Herausforderungen. Darüber hinaus wird somit eine solide Basis für die Automatisierung gelegt, welche meist im nächsten Schritt eingeführt wird.
Auf jeden Fall ist das ein Prozess, der nicht von jetzt auf gleich geht. In meiner Rolle als Berater habe ich das ja oft gesehen. Es fängt mit Kleinigkeiten an und dieser Prozess zieht sich über Jahre hinweg. Also ist kein Wunder, dass es bei euch auch nicht komplett ist. Eigentlich ist es nie fertig. Wenn man ehrlich ist, ist es nie fertig, weil es gibt ja immer das Next Best Thing und dann muss man darauf wieder reagieren. Interessant wäre eigentlich auch, habt ihr mit Beratern zusammengearbeitet oder macht ihr das den Change-Prozess komplett aus der Eigenleistung heraus und mit euren Ideen, ohne mal Externe dazu zu holen?
Also sowohl als auch. Jetzt muss man dazu sagen, in der Vergangenheit ist es tatsächlich eher in Eigenregie erfolgt. Mittlerweile ist es so, dass ich jetzt tatsächlich auch externe Beratung mit hinzuziehe. Das betrifft aber auch insbesondere jetzt zum Beispiel das große Thema KI. Das ist im Moment tatsächlich etwas, womit wir uns immer intensiver beschäftigen und jetzt auch tatsächlich schon das erste konkrete Projekt angeschoben haben, aber ich sag mal noch mehrere Projekte oder Wünsche, vielleicht passt das besser, in der Pipeline haben.
Habt ihr das dann eher in der Fertigung vor oder sage ich mal im administrativen Bereich, das KI-Thema oder beides?
Die Strategie an sich sagt, dass wir es, ich sag mal, komplett übers Unternehmen denken wollen, in den Bereichen, wo es sinnvoll ist. Und das betrifft tatsächlich Logistik, Produktion, Kundenservice, Vertrieb. Im Moment ist tatsächlich das erste Projekt im Vertrieb angesiedelt, das wir jetzt gestartet haben. Und das auch mit externer Unterstützung, weil wir einfach auch, das muss man ganz ehrlich sagen, das Know-how in dem Bereich so gar nicht im Moment zumindest intern haben.
Ja, ist ja interessant. Also Vertrieb ist das erste, wo ihr ansetzt, okay? Interessant wäre, was wollt ihr da versuchen mit der KI? Also, dass der rausfindet, wo gerade Hausbau ist und dann guckt er, ob dort eure Fenster zum Einsatz kommen könnten und dann sagt der Vertriebler, geh doch mal dahin oder wie stellt ihr euch das Thema da vor?
Ja, ist tatsächlich im ersten Step, also das sind auch andere Ideen, die irgendwo, ich sag jetzt mal, im Hintergrund aktiv sind, aber konkret auf den Anwendungsfall, den wir jetzt haben, ist es so ganz vereinfacht gesagt, dass wir die Besuchsberichte und die Dokumentation und die daraus resultierenden Aufgaben über die KI abbilden wollen. Also sprich, der Außendienst verbringt extrem viel Zeit damit, Berichte zu schreiben und vor allen Dingen dann auch die daraus resultierenden notwendigen Aufgaben in die Wege zu leiten. Also sei es ganz vereinfacht gesagt, Prospektmaterial rausschicken zu lassen, Stammdaten zu ändern, weil sich ein Mitarbeiterwechsel stattgefunden hat, Und die Idee ist jetzt einfach zu sagen, dass er quasi nach seinem Termin diesen Bericht digital aufsprechen kann. Der geht dann so bei uns ins System, wie es sein soll, und die daraus resultierenden Aufgaben gehen automatisch an die richtigen Stellen.
Oh, okay, das wird spannend.
Und ja, ist es auch tatsächlich, und das wäre eine enorme Arbeitserleichterung, und dann das zielt einfach darauf ab, dass wir dem Außendienst diese Ressource zurückgeben wollen für die eigentliche Aufgabe, die er hat, nämlich Kunden betreuen und vor allen Dingen auch Neukunden zu gewinnen.
Ja, natürlich. Ja, dann freut er sich, wenn er weniger dokumentieren muss oder irgendwo in so ein Salesforce oder irgendwas eintragen muss und das automatisiert geschieht. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Dann schaufelt man sich einiges an Zeit frei. Ich meine, Dokumentation ist wichtig, muss ja auch informieren. Von daher ist es ja jetzt nicht einfach, man sagt, man macht es nicht. Und wenn das die KI abnehmen kann, ist das natürlich eine tolle Sache. Also das ist eins der großen Themen, ist ja auch im Mittelstand jetzt überall angekommen. Ich glaube, keiner verwehrt sich dem Thema mehr und jeder prüft, wo er dort ein bisschen was einsparen kann, gerade im Hinblick auf das Thema Ressourcenmangel, Fachkräftemangel, und dann möchte man sich nicht noch damit beschäftigen. Sehr interessant aber, dass ihr da mit dem Vertrieb direkt anfangt, aber würde mich ja mal interessieren, wie das dann gelaufen ist, ob das dann der KI-Bot alles vernünftig eingetragen hat oder ob dann jemand halt immer drüber schauen muss, weil das wird, glaube ich, die Schleife sein, die ihr fahren werdet.
Ja, das habe ich jetzt schon gelernt. Man muss erstmal natürlich Futter geben. Das haben wir ja glücklicherweise, weil wir unzählige Berichte ja haben im System, die einfach dann der KI dienen als exemplarische Beispiele. Und dann muss das aber natürlich im ersten Prozess tatsächlich auch dann erstmal noch vom Menschen kontrolliert werden, bis man dann die Kette so weit verfestigt hat, dass man sagen kann, okay, jetzt macht die KI auch das, was wir uns darunter vorstellen und was sie machen soll.
Ja, das ist super, wenn ihr viele Daten habt. Das ist aus meiner Erfahrung mit KI und den Themen, die ich dort betreut habe, ist das das Wichtigste. Wenn du gute Beispiele hast und der Prozess nicht zu komplex ist und sich immer wieder verändert, also signifikant verändert, dann funktioniert das eigentlich schon ziemlich gut. Und dann ist man überrascht, wie toll die Ergebnisse sind. Und wenn das der Fall bei euch ist, dann wird das, glaube ich, ein Erfolg werden.
Bin gespannt. Also ich freue mich auch. Es macht extrem viel Spaß, muss man sagen. Also ich beschäftige mich gerne auch mit neuen Themen, also jetzt auch mit solchen Themen. Und dann daraus resultierend werden wir aber dann eben auch noch weitere Projekte anschieben. Ich sage mal, im Weiteren steht natürlich im Fokus, dass wir im Bereich Logistik eben versuchen wollen, eine optimale Tourenplanung zu schaffen, die man sicherlich dann auch über KI entsprechend perspektivisch dann noch mehr rausholen kann, als wir es jetzt vielleicht schon machen. Oder auch in der Produktion eben dann die Produktionsabläufe zu optimieren und den besten Output zu bekommen mit dem, was reinkommt. Dazu muss man vielleicht ganz kurz noch sagen, dass wir, also jedes Produkt, was wir bauen, ist ein Einzelstück, ist ein Unikat. Das kommt vielleicht mal vor, dass im Auftrag zwei gleiche Fenster drin sind, aber ansonsten ist es einfach so komplex, dass wir immer ein anderes Produkt am Ende bauen. Und daraus resultieren aber wir ja auch nicht wissen, was bekommen wir rein. Also wie sind die Aufträge, die Kunden bei uns bestellen? Können wir überhaupt gar nicht absehen und auch nicht planen. Das funktioniert nicht, weil das komplett individuell ist. Und daraus resultierend aber aus diesem individuellen Auftragseingang, den wir bekommen, die bestmögliche Planung und Optimierung für die Produktion rauszukriegen, da hoffe ich mir zumindest und denke, dass das mit KI auch nochmal eine Optimierung bringen kann.
In der Fertigung nutzt ihr dann da Planungstools und Steuerungstools oder wahrscheinlich schon, oder? Also da seid ihr bestimmt schon irgendwie aufgestellt und das könnte dann durch die KI noch verbessert werden. So stellt ihr euch das vor, oder?
Ja, genau. So muss man das sagen. Also wir nutzen jetzt unsere jetzige Software, die natürlich auch darauf ausgelegt ist, eine optimale Verschnittmenge rauszuholen und das bestmöglich zu optimieren. Dann guckt natürlich unser Produktionsleiter da auch nochmal rüber. Aber am Ende des Tages, ich sag mal so ein kleines, bin ich mir relativ sicher, ein gewisses Delta ist halt eben noch da, wo ich mir schon vorstellen kann, dass man das vielleicht mit KI dann noch besser schließen kann.
Ja, ich denke auch, die Kombination zu Mensch und KI, das ist da, wo die Zukunft liegt. Und nicht einfach stumpf nur die KI und nicht nur stumpf der Mensch, sondern dass das so eine Kombination ist, die sich ergänzt. Und manche Sachen sieht die KI einfach besser und manches ist halt einfach besser durch den Menschen zu erledigen. Muss man sich nicht vorfürchten, ist eigentlich eine gute Sache. Und finde ich toll, dass ihr da so voranschreitet. Vertrieb, dann die Fertigung. Und ich glaube auch, dass es manchmal wichtig ist, sich eben einen Berater ins Haus zu holen, der sagt, okay, hier habe ich die Expertise, weil alles selber wissen kann man nicht und nur im Internet forschen oder die KI fragen geht eigentlich auch nicht. Deswegen, ich glaube, das ist etwas, was viel zu wenig gemacht wird. Und gerade wenn es dann mal hakt, dann ist der Punkt eigentlich gekommen, wo man das tun soll, bevor es zu spät ist und man nicht die Möglichkeiten hat, finanziell das zu tun. Das sehe ich leider für Gottes viel zu oft, dass es dann zu spät ist, ne?
Also wir aber tatsächlich auch merken, an der Stelle vielleicht noch ganz kurz hinzugefügt, ist einfach, dass wir kommunikativ extrem viel Arbeit leisten müssen. Also wir müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach abholen und erklären, warum, wieso, weshalb wir das machen. Weil irgendwo ja, ich sag mal, über dem Thema KI ja diese Wolke schwebt, jetzt wollen wir Personal abbauen oder wir wollen Stellen abschaffen oder andere Dinge, dass man denen einfach das gut und transparent und klar vermittelt, was wir eigentlich damit bezwecken wollen. Und das ist eben nicht genau das, dass wir Stellen abbauen wollen oder dass wir, ich sage jetzt mal, irgendwie Personal abbauen möchten, sondern wir wollen einfach die Ressourcen der Menschen anders aufstellen, um eben das, was wir an Wachstum vorgenommen haben, auch umsetzen zu können. Also da spielt eben auch der Fachkräftemangel eine richtig große Rolle. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass wir nicht unendlich, oder wir merken das ja schon, was heißt davon ausgehen, wir merken ja schon, dass wir nicht unendlich neue Fachkräfte bekommen und dass das immer schwieriger wird. Und wir aber damit eben einfach sagen können, okay, mit der gleichen Manpower können wir mehr leisten, können wir die Ziele, die wir uns stecken, eben auch erreichen. Und darum geht's. Also es geht gar nicht um Abbau oder andere Dinge, sondern eben einfach um neue Möglichkeiten mit den Gegebenheiten klarzukommen, die wir haben.
Ja, die Kommunikation ist da ganz wichtig, dass, wie du schon sagst, dieses Abholen und die Angst nehmen und sagen, okay, es wird neue Stellen geben, es wird andere Stellen geben, man wird sich anpassen, aber es geht im Endeffekt darum, eigentlich den Standort Deutschland und das Made in Germany zu sichern, denn nur so kann es auch funktionieren, weil sonst gehst du wieder, das hatten wir ja vorhin, den Preis, der ist halt auch schon noch da und jetzt 10-20% ist okay, aber irgendwann ist dann auch die Fahnenstange erreicht und dann sagt jeder, ja, das lohnt sich einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist die Kommunikation, die wir tun müssen, damit alle sehen, dass das was Gutes ist und nicht das Damoklesschwert immer nur zu sehen, was mich gleich ersticht.
Genau. Und wir haben das ja auch in der Vergangenheit des Öfteren schon mal durchlebt. Also es gab ja verschiedene Phasen, wo neue Dinge uns ereilt haben, die einfach ja dann auch vielleicht im ersten Moment negativ gesehen wurden. Aber am Ende heute möchte sie keiner mehr missen, um das mal vorsichtig zu sagen. Also ohne PC oder andere Dinge würden wir heute ohne E-Mail, was auch immer, würden wir ja gar nicht mehr klarkommen. Insofern, glaube ich, muss man das unter der Prämisse sehen, dass es einfach ein Thema ist, was wir nicht aufhalten können grundsätzlich, was uns aber auch in Zukunft einfach helfen wird, mit den Herausforderungen klarzukommen, die einfach da sind.
Und jetzt mit deinem frischen Blick aufs Unternehmen, also ich habe gehört, du würdest gerne im Bereich Vertrieb optimieren, dann noch was in der Fertigung und generell das KI-Thema nach vorne treiben. Gibt es noch was anderes, was dir oder euch vorschwebt, wo ihr einen Schritt nach vorne machen wollt, um einfach der Zukunft gerecht zu werden, in eurer Branche vor allen Dingen?
Ist im Moment so, dass der Fokus auf KI liegt, dass der Fokus auf dem Vertrieb liegt, weil wir einfach aufgrund dessen, was ich auch eingangs geschildert habe, dass wir so viele herstellende Betriebe in Deutschland haben, dass wir so einen geringen Marktanteil haben, wenn man das so möchte, wir einfach ganz klar sehen, dass der Außendienst ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist für uns. Das ist quasi im Endeffekt das Bindeglied zwischen Unternehmen und Fachhändler und dass wir auch die größten Erfolge in der Akquirierung einfach über den Außendienst schaffen, weil die Menschen uns sonst so gar nicht so richtig wahrnehmen, aufgrund der Vielfalt, die einfach da ist und auch teilweise regional ja nochmal unterschiedlich ist. Deswegen möchten wir einfach da auch weiter in dem Bereich tatsächlich investieren und da einfach, um unsere Ziele zu erreichen. Dann gibt es noch ein wichtiges Thema für uns, das hat aber auch was mit IT zu tun. Das ist unsere Software, die wir unseren Kunden zur Kalkulation und zur Umsetzung zur Verfügung stellen, sodass man eben Angebote selbstständig erstellen kann. Theoretisch können die Kunden damit auch ihre eigenen Angebote erstellen, an den Endkunden, wenn man das so möchte, mit ihrer Dienstleistung und so weiter und im Umkehrschluss am Ende des Tages dann auch darüber die Bestellung bei uns auslösen, sodass wir da eben einfach auch diesen Prozess noch weiter verschlanken und stärken und damit aber auch wieder eine Bindung schaffen zu uns als Unternehmen und wir eben mehr leisten wollen und das auch teilweise müssen, wenn wir jetzt dann wieder zurückkommen auf Standort Deutschland, Made in Germany, dass wir diesen Mehrwert eben einfach auch bieten wollen.
Also für euch bedeutet funktionierende Prozesse und nah am Kunden sein, so habe ich das verstanden. Ihr wollt weiterhin die Qualität, die termingerechte oder die Schnelligkeit bieten. Ihr wollt energieeffizient sein und neue Tools einsetzen. Das würde so dein Rezept zum Erfolg in eurer Branche darstellen, oder?
Ja. In der Summe kann man das tatsächlich genauso zusammenfassen und wir stellen das auch immer wieder fest, also wenn wir so in gewissen Abständen Kundenbefragungen machen, das höchste Gut, wenn man das so möchte, ist tatsächlich immer noch das Thema Zuverlässigkeit. Aber auch in Verbindung mit der Zuverlässigkeit auch eine Vereinfachung der Abläufe und der Dinge, die täglich stattfinden. Ne, der Fachkräftemangel, der trifft ja nicht auf uns zu, sondern eben auch genauso auf unsere Fachhändler. Insofern haben wir da die gleiche Herausforderung und die sind natürlich dann dankbar für Dinge, die wir zur Verfügung stellen können, die eben auch deren Arbeit erleichtern. Aber grundsätzlich geht es eben einfach immer noch darum zu sagen, diese Zuverlässigkeit, also in der Zeit, die angekündigt wird, zu liefern, vollständig zu liefern, mangelfrei zu liefern, sodass der Bauablauf eben auch dann wie geplant weiterlaufen kann. Ne? Wenn wir nicht pünktlich liefern, hat das ja eine Folge für die Gewerke, die ich sag mal, in der Nachfolge dann dran sind. Oder eben auch für unseren Fachhändler, der ja, wenn er zumindest, so hoffen wir, das gut ausgelastet ist, ja auch in den nächsten Tagen dann andere Baustellen hat, die er abwickeln muss.
Ja, völlig richtig. Also ihr seid ja ein Teil von einem großen Ganzen und ich fände es jetzt auch nicht so schön, wenn meine Fenster nicht pünktlich kommen und dann der Rest und dann steht die Baustelle und man schimpft ja sowieso immer, dass der Bau nicht ganz pünktlich ist.
Richtig.
Da wollt ihr natürlich nicht noch dazu beitragen, das kann ich völlig nachvollziehen und als Kunde würde ich da auch sehr unerfreut sein. Jetzt, um eure Mitarbeiter abzuholen und das Prozessverständnis so allgemein bei denen über diese neuen Thematiken oder den Markt oder die Herausforderungen, die ihr habt, geht ihr da transparent mit den Zahlen um oder wie sensibilisierst du deine Leute, dass die wissen, okay, da stehen wir, so sieht's aus, das müssen wir machen, das und das machen wir deswegen. Seid ihr da ganz offen oder wie läuft das bei einem doch mittelständischen Unternehmen?
Ja, wir sind sehr, sehr offen, versuchen das auch sehr, sehr transparent zu kommunizieren auf unterschiedlichen Wegen. Also wir machen einmal im Quartal größeres Meeting, wo wir eben einfach auch Dinge kommunizieren, die wir uns überlegt haben, die wir machen, warum wir das tun. Dann parallel dazu über unsere Bereichsleiter eben, wo wir sowieso alle zwei Wochen zusammensitzen, dass die eben aber auch dann gewisse Themen nochmal in der Abteilung aufarbeiten oder auch in die Abteilung kommunizieren. Und dann eben aber auch punktuell, so dass wir haben ja auch über diese oder über unsere Software die Möglichkeit, eben auch Dinge konkret nachzuvollziehen. Auch das sind Punkte, die wir im Rahmen der Kommunikation machen, eben auch gezielt mit einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu sprechen über Dinge, die vielleicht vorgefallen sind oder die eben verbessert werden sollen, wenn es jetzt auch einzelne Bereiche betrifft. Aber es geht immer auch darum, zu sensibilisieren und auch zu motivieren, dass wir eben einfach das große Ganze können wir nur am Laufen halten, wenn jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt. So ein Fenster läuft durch so viel Station, bis es am Ende auf dem LKW ist. Da sind so viele Hände, so viele Menschen dran, auch wenn wir schon sehr, sehr automatisiert sind. Aber trotzdem ist es ein Prozess, wo immer noch viele Menschen beteiligt sind. Und da ist es eben wichtig, dass jeder einzelne Punkt funktioniert, damit am Ende das Produkt einwandfrei beim Kunden ankommt. Wenn an einer Stelle etwas nicht funktioniert, dann ist die Kette schon unterbrochen.
Okay, ich hoffe, dass ihr einen hohen Automationsgrad habt. Muss ja auch so sein bei euch in der Branche. Und den plant ihr das dann und steuert ihr diese Schritte also komplett digital, sodass da jeder, sage ich mal, ein- und auscheckt seine Aufgabe und dann eine Transparenz geschaffen wird, die jetzt nicht unbedingt zur Kontrolle nur dient, sondern eher dazu dient, Prozessverbesserungen zu identifizieren, bei denen ihr halt nochmal einen Schritt nach vorne machen könnt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also genau so ist es. Wir können durch die Digitalisierung, also wir haben auch kein Papier mehr in der Produktion, sondern es läuft alles digital, auch über Bildschirmarbeitsplätze und über Scan-Funktionen. Das heißt, dadurch wissen wir auch sofort, wo ist welches Fenster oder welches Bauteil an welcher Stelle gerade in der Produktion und in welchem Abschnitt befindet sich das, wann ist es fertiggestellt und können daraus aber eben auch zurückverfolgen, wenn irgendwo an irgendeiner Stelle vielleicht der Prozess unterbrochen wurde oder etwas auch nicht richtig gemacht worden ist, um dann konkret an dieser Stelle nachzubessern. Und da geht es ja eben auch darum, zu sagen, nicht, dass wir da jemanden, ich sag jetzt mal, ja, an den Pranger stellen wollen oder so, sondern es geht eben darum zu sagen, zu sensibilisieren und ihm aufzuzeigen, wie wichtig das ist, dass eben das anders gemacht wird. Und es geht ja auch darum, dass wir Fehler machen dürfen und sind auch weit davon entfernt zu sagen, wir wären fehlerfrei. Wäre es schon richtig fehlerfrei, wenn man es so möchte, aber es geht eben darum, auch Fehler nicht zweimal zu machen. Und das ist ja immer das Entscheidende. Und das können wir aber nur, wenn wir auch konkret dann an der Stelle einwirken. Und das schaffen wir eben über diese Nachvollziehbarkeit der Software auch, ne?
Ja, dem kann ich nur beipflichten, weil die Leute, die immer sagen, nee, es dürfen keine Fehler gemacht werden, ist völliger Blödsinn. Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen. Man kann, natürlich passiert auch mal ein Fehler zweimal, aber generell gebe ich dir völlig recht, das sollte halt einmal passieren, dann sollte man daraus lernen. Aber ohne eine Transparenz oder irgendwo, wo ich das gemonitort habe, kann ich schwieriger lernen, weil dann muss der Fehler ja erstmal aufgefallen sein, richtig? Genau. Und vielleicht kann ich ihn gar nicht richtig identifizieren. Und das ist, glaube ich, das Credo, was man da verfolgen sollte. Und dann ist ja wie überall, wenn ich einen Fehler mache, ich lerne nicht aus meinen Erfolgen, sondern ich lerne aus meinen Fehlern. Ja, also da kann ich nur dem Ganzen beipflichten. Finde ich toll, dass ihr das so macht. Ein bisschen weiter gefasst das Thema so. Jetzt kann man ja, wenn man so die wirtschaftliche Lage anguckt, da gibt es das Lager, es wird weiter sich verschlechtern. Also wenn man jetzt so Schlüsselindustrien anguckt, wie Automobilindustrie und Maschinenbau, die sagen, es geht noch ein weiterer Abschwung. Dem kann ich bei manchen Sachen auf jeden Fall beipflichten, weil ich sehe ja jetzt hier aus China, was da für Autos auf uns zukommen. Also Automobilbranche kann ich da sehr genau draus sprechen. Da kann man sich warm anziehen und Maschinenbau ist natürlich auch so ein Thema. Dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, naja, also es stagniert vielleicht ein bisschen, aber wir haben auch ein zartes Pflänzchen. Was ist deine Meinung? Wer hat hier recht? Welche Lage ist da realistischer eingeschätzt worden?
Also ich glaube, erstmal müssen wir so ein bisschen differenzieren, weil das eben auch branchenspezifisch komplett anders sich darstellt. Aber wenn man das jetzt mal auf unsere Branche nimmt oder auf die Baubranche im Allgemeinen, dann ist es im Moment so, dass wir uns auf einem stagnierenden Niveau befinden. Das ist natürlich weit unter dem, was wir 2021, 2022 insbesondere erlebt haben. Ordnet sich eher, ich sage jetzt mal, in dem Bereich 2017, 2018 ungefähr so plus minus ein. Und auf dem Niveau bewegen wir uns jetzt. Und ich bin schon davon überzeugt, dass auch tendenziell wieder leicht steigen wird. Nicht kurzfristig, aber perspektivisch. Und auf uns bezogen jetzt sehe ich das aber trotzdem eher als Chance, weil jede Krise irgendwo auch für einen gewissen Teil ja auch Chancen bietet. Und da würde ich uns einfach mal mit dazu zählen, eben weil wir versuchen, mit anderen Dingen auch zu punkten. Ne? Da geht es dann eben um Leistung, um Qualität, um Service, um Dinge, die wir anders und vielleicht auch einen Tick besser machen als der Wettbewerb. Und das in dieser Zeit auch wieder deutlich mehr Anerkennung findet und auch deutlich mehr von den Kunden gewünscht wird oder andersrum vielleicht auch die Kunden wieder mehr Zeit investieren, über den Tellerrand zu gucken, was, ich sag mal, in diesen, wenn man so möchte, fetten Jahren, da ging es ja eher darum zu sagen, wer kann liefern und nicht, muss das denn pünktlich sein, muss das vollständig sein, muss das eine gewisse Qualität haben, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben ist, aber in die Richtung ging es einfach, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und das ist jetzt aus unserer Sicht zumindest glücklicherweise wieder anders, das merken wir auch. Und da haben wir dann eben aber auch Chancen. Und das sehe ich halt an dieser Stelle für uns dann eben auch.
Das heißt, ihr schätzt die Zukunft für euch auf jeden Fall positiv ein. Mit einem Wermutstropfen, das ist natürlich ein bisschen vielleicht von der Inflation abhängt, weil davon hängt ja die Baubranche immer sehr stark ab. Aber generell habt ihr ja die richtigen Schritte gemacht, wie wir ja vorhin schon besprochen hatten, um dann auch in der etwas schwierigeren Phase dann auch immer noch konkurrenzfähig zu sein. So würde ich das jetzt verstehen, oder?
Ja, so kann man das zusammenfassen und ich versuche mich wenig mit der Vergangenheit zu beschäftigen, nur an der Stelle, wo es sein muss, weil ich kann sie ja auch nicht mehr beeinflussen. Ich kann das jetzt hier und heute beeinflussen und die Zukunft. Dass der Markt so eingebrochen ist, ist ja nicht etwas, was wir jetzt in der Summe als Verantwortliche vielleicht auch in den Unternehmen zu verantworten haben letztendlich, sondern das sind einfach andere Einflüsse, die da stattgefunden haben, die man so sicherlich auch nicht erwartet hat und sich auch erst recht nicht gewünscht hat. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und trotzdem haben sie eben Einfluss genommen auf die Situation. Aber es hatte nicht primär damit was zu tun, dass alle einen schlechten Job gemacht haben. Und deswegen können wir das nicht ändern, aber wir können das ändern und beeinflussen, wie wir das für die Zukunft aufstellen wollen. Und das sehe ich dann aus unserer Sicht eben wieder positiv, auch wenn das Niveau ein anderes ist. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir die von uns gesetzten Ziele in den nächsten Jahren auch erreichen werden.
Die richtigen Weichen stellen im Unternehmen. Und dann ist ja natürlich die Frage, okay, wenn man jetzt so anguckt, welche Rolle spielen denn so die folgenden Faktoren für den Standort Deutschland? Ich meine, da kommen natürlich jetzt 5 Faktoren, die du bestimmt schon öfters gehört hast. Das Thema Bürokratie, spielt das für euch eine Riesenrolle? Ist immer in jeder Munde? Ich glaube, das ist auch so. Und ich sehe es ja an vielen Ecken und man sieht es im privaten Bereich. Und wie ist der Schmerz bei euch dort?
Ja, also der ist auch da. Der fängt ja bei uns, wenn man das so möchte, ja schon vor uns an. Also sprich, wenn wir über Baugenehmigungen, über Prozesse, die ja sehr, sehr lang sind zum großen Teil, wenn man die einkürzen könnte, würde uns das natürlich auch helfen, weil einfach Projekte schneller starten könnten, wo sicherlich auch das eine oder andere Projekt dann scheitert. Und das würde uns in der Summe natürlich als Branche schon mal helfen. Aber jetzt auf uns bezogen sind es natürlich auch Dinge, die sicherlich vereinfacht werden könnten, womit wir deutlich weniger Aufwand hätten. Und das würde uns auch helfen, muss man ehrlicherweise sagen, ja.
Also konkret beschäftigt ihr Leute, so wie man immer auch in vielen der Talkrunden hört, die nichts anderes machen, als sich mit dem Bürokratiewahnsinn zu beschäftigen?
Ja, zum Teil oder zumindest punktuell, ne? Aber es ist gar nicht so konkret, dass wir jetzt nur einzelne Personen dafür beschäftigen, sondern das ist ja manchmal auch bereichsübergreifend, aber dann haben wir in jedem Bereich ein gewisses Zeitkontingent, womit Menschen einfach dann Zeit verbringen, eben gewisse Dinge zusammenzusuchen, die für uns eigentlich auch selbstverständlich sind, die wir aber nachweisen müssen. Ja, das bringt einfach nur Arbeit an der Stelle, die wir einfach, wo die Ressourcen auch einfach besser nutzen können, ne?
Ja, klar. Das spielt ja wieder in das Fachkräftethema ein. Das ist übrigens noch ein Punkt hier auf meinem Merkzettelchen. Also Fachkräftemangel. Kämpft ihr damit? Ich habe gesehen, ihr habt ja zig verschiedene Nationalitäten. Ich könnte sie dir gar nicht wieder nennen. Ich habe nachgelesen.
21, war ja haben halt, wir. 21 Nationalitäten haben wir uns beschäftigt. Ja, ja.
Ja, ja, also ihr sucht also überall oder sind das jetzt wirklich Leute, die schon längere Zeit in Deutschland sind? Oder ich meine, da wird ja die Kommunikation auch richtig schwierig bei euch, oder?
Ja, es ist komplett unterschiedlich. Das ist ja auch in den Bereichen unterschiedlich. Es ist nicht so, dass wir jetzt gezielt Fachkräfte aus dem Ausland für gewisse Dinge holen oder versuchen zu bekommen, sondern das sind eher Punkte, die sich ergeben haben. Da gibt es eben Menschen, die schon länger in Deutschland leben. Es gibt welche, die auch gar nicht so lange hier sind und natürlich auch teilweise welche, die so schwere Schicksalsschläge hinter sich haben und geflüchtet sind, die wir einfach dann hier versuchen, bestmöglich auch einen Job zu bieten und auch zu integrieren in die Gruppe. Das klappt auch relativ gut. Natürlich hat man da teilweise sprachliche Herausforderungen, das ist so, ja. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, ohne diese Menschen könnten wir den Prozess hier nicht mehr aufrechterhalten, um das mal an der Stelle so deutlich zu sagen, ja.
Und ich habe ja gesehen, ich habe das so schön geschrieben, wir sprechen alle eine Sprache. Das fand ich sehr schön, als ich auf eurer Seite war. Das fand ich ein sehr schönes Motto.
Ja.
Und das Thema Energie habt ihr ja auch gelöst mit eurer energieeffizienten Fertigung und nachhaltigen Fertigung. Also dürfte das Thema Energie nicht so wichtig für euch mehr sein? Oder müsst ihr schon noch einen großen Teil eurer Energie aus dem Netz beziehen oder produziert ihr mittlerweile alles selber?
Ein Großteil wird sozusagen über die Photovoltaikanlage produziert. Ein Teil wird auch noch eingespeist. Da gibt es auch eine Verbindung mit einem Unternehmen, wo wir uns zusammengeschlossen haben und da eben einfach gesagt haben, okay, die vertreiben den überproduzierten Strom, wenn man es so möchte, weiter. Wir haben dafür die Möglichkeit, den Photovoltaikstrom zu nutzen und haben eben einfach dann die Fläche dafür zur Verfügung gestellt.
Ja, das ist ein tolles Konzept.
Ja. Ja.
Also so kann man dann auch sagen, ich kann die Investition jetzt nicht stemmen im Unternehmen und das höre ich ja ganz oft. Also so kann man dann schon Nachhaltigkeit stemmen. Hier hast du die Fläche, bau das hin und ich krieg den Strom und du kriegst den Rest. Also das ist doch eigentlich ein super Deal. Also ganz toll, dass ihr das so hinbekommen habt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den sollten sich einige auf die Fahne schreiben. Und jetzt das Thema Hochlohnstandort, Sozialabgaben. Ich meine, ihr sagt, ihr steht zu Deutschland, ihr produziert in Deutschland, ihr vertreibt alles in Deutschland. Wie geht ihr mit dem Thema um? Ich meine, das wird sich ja nicht in naher Zukunft ändern. Was versucht ihr da dagegen zu tun?
Nee, ganz im Gegenteil. Also wir müssen uns natürlich damit auseinandersetzen. Ganz konkret ist es ja aktuell der neu justierte Mindestlohn, der eben jetzt in den nächsten 2 Jahren dann kommen wird. Und da muss man schon ehrlicherweise sagen, dass das grundsätzlich für uns erstmal kein Thema ist, weil wir natürlich keinen haben, der unter Mindestlohn beschäftigt ist, sind aber natürlich einige Arbeitsplätze dabei, wo wir dann das auch anheben müssen. Aber die Herausforderung ist tatsächlich nicht nur, dass man sagen muss, der Mindestlohn steigt, sondern es passiert ja etwas auch mit den gelernten Fachkräften. Also was bedeutet das? Die gelernte Fachkraft sagt, ja, wenn jetzt jemand, der nichts gelernt hat, fast so viel bekommt wie ich oder beziehungsweise andersrum gesagt, der möchte natürlich diese Differenz für das, was er gelernt hat, für die Qualifizierung, die er hat, ja auch beibehalten. Also insofern muss man sagen, dass der Mindestlohn nicht nur ein Thema ist für die, die, ich sage jetzt mal, direkt davon betroffen sind, weil sie den beziehen, sondern eben tatsächlich, und das muss man ehrlicherweise sagen, in der Regel aufs gesamte Unternehmen, weil alle sagen, ich will dann auch den Abstand gewahrt halten oder behalten. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt dann auseinandersetzen dürfen. Aber das führt nicht dazu, dass wir jetzt weg oder davon absehen, in Deutschland weiter zu produzieren, sondern das ist ja eine ganz klare Grundhaltung, die wir haben, die wir auch weiter verfolgen wollen. Und wir gucken halt, wie wir das bestmöglich gestalten können.
Ja, also klar, das sind Themen, die daraus genau resultieren. Und die muss man dann irgendwo einpreisen. Und ich kann natürlich die Leute völlig verstehen, ne? Die haben dann 3,5 Jahre gelernt und sind dann gelernter Fensterbauer und sagen dann, ja, jetzt kommt jemand und der kriegt gleich ungefähr dasselbe. Das kann ich völlig nachvollziehen. Also große Herausforderung in dem Punkt, wo sich dann auch keine Entspannung wahrscheinlich darstellen wird. Habt ihr auch ein Thema mit Alterung der Belegschaft? Also hört man ja aus vielen Branchen, dass man gar nicht mehr die Fachleute in dieser Branche bekommt. Ist das bei euch auch so, dass ihr, sage ich mal, jetzt einen Riesenschwung an Leuten habt, die Ü55 sind und bald, sage ich mal, in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall wegfallen und ein ganz großer Teil vielleicht schon in den 60ern ist?
Also tatsächlich ist es so, da muss man ein bisschen differenzieren. Also hier im Bereich der Verwaltung, im Büro ist es so, dass wir schon immer sehr, sehr viel und sehr stark ausbilden. Das heißt, wir haben da einen super Mix. Also wir haben auch ganz viele tolle junge Mitarbeiter, die sich einfach auch nach der Ausbildung extrem gut entwickelt haben und auch weiterhin gefördert werden. Und insofern haben wir auch ganz aktuell jetzt dieses Jahr gehabt, dass 2 sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet haben. Wir aber eben einfach aus jungen Menschen, die bei uns gelernt haben, eben dann die Stellen wieder quasi neu besetzen können. Also insofern haben wir in der Verwaltung, im Büro einen super Mix und haben da auch kein großes Thema, würde ich einfach mal so sagen. In der Produktion stellt sich das schon ein bisschen anders dar. Da haben wir tatsächlich viele, viele, viele Menschen, die 30 Jahre oder länger hier sind tatsächlich. Und da müssen wir halt einfach auch sehen, dass wir versuchen dann eben mit jungem Personal für einen guten Mix zu sorgen und dass wir eben nicht dahin laufen, dass wir dann keine mehr haben, die nachkommen. Also da müssen wir noch ein bisschen mehr den Fokus drauf legen, ist uns bewusst. Aber da haben wir auch teilweise mit zu kämpfen, dann eben gerade speziell in unserer Region, wo wir sehr viel auch Industrie haben, neue junge Menschen zu begeistern und zu uns zu bewegen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dass man nicht auf einmal in dieses Loch läuft, dass man so einen Riesenschwung an Belegschaft hat, die weg ist und dann das Wissen ja auch die Firma verlässt, weil das ist ja jetzt noch nicht alles in KI-Bots abgespeichert und ja, muss man ganz ehrlich so damit umgehen, ne? Und ich glaube, das verkennen immer viele und arbeiten so dann, jetzt nicht übertrieben gesagt, in den Tag hinein und irgendwann ist es dann soweit und dann, ja, und manche sind dann auch nicht bereit zu sagen, hey, ich mache nochmal 1-2 Jahre extra, um mein Wissen dann an den Nächsten weiterzugeben. Und dann kommt dann so ein Qualitätsloch, ne? Und dann ist auf einmal das Qualitätssiegel Made in Germany gar nicht mehr so. Und wenn man den Preis plus dann nicht die Qualität hat, dann hat man ein richtiges Problem, glaube ich.
Absolut, definitiv. Also dann fällt das Konzept, wenn man es so möchte, ne? Das ist ja das, womit wir uns auch zum großen Teil rechtfertigen, ne?
Mhm. Ja, das ist die Auszeichnung, die dann nicht mehr eigentlich vergeben werden darf.
Ja.
Letztes Thema dazu, das Thema Infrastruktur. Betrifft euch das in eurer Region? Ihr seid ja da so Paderborn, Bielefeld auf der Ecke. Das heißt A7 und was ist das? Die
2.
2, ja. Ach, ja, natürlich auch Schiene und so weiter. Ist das für euch ein Thema bei euch oder ist das okay?
Ist okay. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass wir da groß beeinflusst werden oder so, nein.
Ja, okay. Ja, es ist halt in anderen Regionen doch anders, aber ist auch mal zu schön zu hören, dass es nicht überall schlecht ist.
Nein, wir haben eher mit der Vielfalt Unternehmen, die hier angesiedelt sind, wenn man das so möchte, immer wieder dann zu kämpfen, ja.
Ja, dann kommen wir jetzt mal schon mal zum Abschluss und da würde ich dich einfach nur noch mal gerne bitten, deine Einschätzung zu geben, wie wird das Siegel Made in Germany in 10 Jahren wahrgenommen werden? Ist das, ich will gar nichts dazu sagen, ich möchte eher deine Meinung hören.
Das ist eine sehr interessante Frage. Wie wird das Siegel Made in Germany in 10 Jahren wahrgenommen? Also ich glaube schon, dass es eine Veränderung stattfindet. Die beziehe ich aber eher darauf, wie wird es von außen betrachtet? Also sprich, wie guckt man aus dem europäischen Umland oder auch international auf Deutschland? Und ich glaube, da findet gerade ein Wandel statt. Und man verliert auch etwas Anerkennung und eben dann letztendlich aber auch damit dieses Siegel Made in Germany leidet etwas darunter. Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, jetzt irgendwann rechtzeitig wieder zu den alten Tugenden zurückzukommen und uns wieder auch mit einer gewissen Stärke, sowohl politisch als dann aber natürlich auch mit Leistung und Entwicklung zu platzieren, dann wird das irgendwann in 10 Jahren noch schlechter aussehen, als es vielleicht im Moment der Fall ist. Ich glaube, im Moment ist es noch so, dass es noch was zählt, aber in 10 Jahren wäre es dann so, dass das sicherlich nicht mehr der Fall ist. Wenn man das jetzt auf Deutschland intern, um das mal so zu sagen, oder national betrachtet, dann bin ich eher bei dem Thema, wobei das vielleicht jetzt nicht zwingt, was mit dem Siegel zu tun hat, Made in Germany, dass das wieder eine andere Wertigkeit, das, was ich eingangs auch gesagt habe, bekommen hat, dass wir hier im Land selber eben auch mehr darauf achten, dass es wieder Produkte aus Deutschland sind, dass man nicht vielleicht erst etwas von ganz weit weg importieren muss, was man hier selber auch eben leisten kann, in gewissen Rahmen zumindest, dass es quasi national eine andere Bedeutung bekommt, die auch weiterhin hoch bleiben wird. Aber wenn man das, wie gesagt, von außen betrachtet, dann leidet es im Moment ganz schön. Und wenn das sich so weiterentwickelt, dann wird es in 10 Jahren nicht mehr das sein, was es mal war.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, Tahir. War toll, mit dir zu sprechen. Und ich fand es sehr angenehm. Und ich glaube, wir haben das Thema auch ganz schön beleuchten können. Und ich denke auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben wir einiges mitgeben können, wo man sich was abschneiden kann von der Firma Virus. Vieles macht ihr schon richtig und vieles geht dir an und schreckt nicht vor den innovativen Themen zurück. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Und genau darum geht es bei unserem Podcast, zu zeigen, was man machen kann und andere Meinungen zu hören und Wege aufzuzeigen, sodass man mit den doch anspruchsvollen Umgebungsparametern der derzeitigen Zeit auch gut zurechtkommt. Also vielen Dank dafür.
Ich danke, hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. War im Übrigen mein erster Podcast, wenn ich das mal an der Stelle sagen kann, aber war sehr angenehm, hat Spaß gemacht.
Ja, es ist immer mal das erste Mal, ne?
Ja, ist so. Ne?
Das war unsere heutige Folge Standort Deutschland, ein Nachteil. Ich bin Julian Odi und bedanke mich bei euch fürs Zuhören.
Wenn es euch gefallen hat, dann folgt dem Podcast gerne, empfehlt uns weiter, lasst uns eine positive Wertung da.
Und noch was. Hat dein Unternehmen Bedarf oder Interesse an einem Beratungsgespräch zu Themen wie Strategie, Technologie oder Nachhaltigkeit? Dann klicke doch gerne einmal auf den Link in den Shownotes und schreibe in das Kontaktformular. Dort könnt ihr natürlich auch immer gerne Kritik, Lob oder Anregungen dalassen.